SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Jonathan Hadem. Guten Tag. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat weitere Streiks angekündigt. GDL-Chef Weselski sagte, die Tarifverhandlungen mit der Bahn seien gescheitert. Ab Mittwochabend werde der Güterverkehr bestreikt. Ab Donnerstag um 2 Uhr morgens der Personenverkehr. Bis Freitag 13 Uhr.
Dieser erste Streik wird insgesamt 35 Stunden lang sein. 35 Stunden deshalb, damit jeder in der Republik merkt, worum es uns geht, nämlich um die 35-Stunden-Woche. 35 Stunden lang deshalb, damit das dem Bahnvorstand auch einprägt, was wir wollen, was wir fordern. Wir haben in dieser Situation nicht mehr vor, weitere Streiks einzeln anzukündigen.
Klaus Weselski war das. Und wir bleiben bei Gewerkschaften und Streiks. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal von Lufthansa aufgerufen, ihre Arbeit am Donnerstag und Freitag niederzulegen. Auch hier geht es natürlich darum, Druck auszuüben vor der nächsten Runde der Tarifverhandlungen nächste Woche. Was der Streik für die Kundinnen und Kunden der Lufthansa bedeutet, das erklärt Roman Warschauer.
Ja, das dürfte vor allem am Donnerstag und Freitag wieder zu erheblichen Flugausfällen bei der Airline führen. Zuletzt waren von den rund 1000 Flügen, die deutschlandweit stattfinden, fast alle Flüge gestrichen worden. Und das betrifft dann vor allem eben die beiden großen Drehkreuze Frankfurt und München, aber auch die anderen Lufthansa-Standorte Hamburg, Berlin, Düsseldorf beispielsweise. Beginn ist ja am frühen Donnerstagmorgen. Beendet werden soll der Streik dann am Samstag früh um kurz nach 7 und auch danach dürfte es noch zu Einschränkungen kommen. Die Gewerkschaft sagt, es gab bisher kein weiteres, besseres Angebot von der Lufthansa und deswegen will man jetzt noch einmal einen Warnstreik durchführen vor den nächsten Verhandlungen am 13. und 14. März, also in der kommenden Woche.
Wie konnte Russland ein Gespräch zwischen hochrangigen Bundeswehroffizieren über den Einsatz des Taurus-Marschflugkörpers in der Ukraine abhören? Das weiß noch niemand so richtig, aber eines ist klar, ein Teil des Gesprächs wurde in Russland veröffentlicht und sorgt für viel Ärger. Viele Politiker und Politikerinnen rufen jetzt zur Zurückhaltung auf. Die Verteidigungsexpertin der FDP, Strack-Zimmermann, fordert technische Konsequenzen.
Die Institutionen des Landes müssten sehr genau hinschauen, inwieweit sie auf hybride Formen der Kriegsführung Putins vorbereitet sind, so die FDP-Politikerin im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Ähnlich wie Verteidigungsminister Pistorius gestern appellierte die FDP-Politikerin auch vor allem an die Opposition, jetzt besonnen auf den Abhörfall zu reagieren und nicht, wie Pistorius es formulierte, Putin auf den Leim zu gehen und sich innenpolitisch auseinandertreiben zu lassen.
Die wollen doch genau das, dass wir jetzt parlamentarisch ein Rad drehen. Und deswegen erwarte ich auch von der Opposition Besonnenheit, aber bloß nicht darauf reinfallen, was Putin will, dass wir jetzt uns gegenseitig an den Hals gehen.
Spätestens in der kommenden Woche sitze der Verteidigungsausschuss ohnehin zusammen. Zuvor hatten mehrere Unionspolitiker, darunter CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses nicht ausgeschlossen. Unions-Vize-Fraktionschef Wadefuhl beantragte eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses, zu der auch der Kanzler geladen werden müsse. Und CDU-Außenpolitiker Hart verlangte eine Regierungserklärung von Olaf Scholz. Georg Schwarte, Berlin.
Jetzt geht die Diskussion um den Taurus ja schon eine ganze Weile, aber dieser Abhörfall macht es insgesamt noch komplizierter. Bundeskanzler Scholz hat seine Entscheidung, keine Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern, aber jetzt nochmal bekräftigt. Deutschland sollte die Kontrolle über den Einsatz des Marschflugkörpers behalten, deshalb sei eine Lieferung an die Ukraine schwierig, sagte Scholz bei einem Besuch einer Schule in Sindelfingen.
Es kann nicht sein, dass man ein Waffensystem liefert, das sehr weit reicht, und dann nicht darüber nachdenkt, wie die Kontrolle über das Waffensystem stattfinden kann. Und wenn man die Kontrolle haben will und das nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. Und diese Aussage habe ich sehr klar gemacht. Ich bin der Kanzler und deshalb gilt das.
Bei der Fahndung nach den ehemaligen RAF-Terroristen Garwig und Staub hat die Polizei gestern schon eine Wohnung in Berlin durchsucht. Heute Morgen gleich nochmal im Stadtteil Friedrichshain. Die beiden Gesuchten wurden bislang aber nicht gefunden. Aus Berlin berichtet Tillmann Büttenbender.
Nach Angaben der Polizei wurde am frühen Morgen eine Wohnung in der Korinthstraße durchsucht. Ganz in der Nähe des Geländes, auf dem es schon gestern einen großen Polizeieinsatz gegeben hat. Außerdem ist die Polizei noch einmal in die Wohnung in der Grünberger Straße zurückgekehrt, die sie bereits gestern Abend durchsucht hatte. Dort wurde den Angaben zufolge zwar eine Person angetroffen, es soll sich aber nicht um einen der Gesuchten handeln. Heute Morgen wurde auch der Baucontainer abgeschleppt, der gestern auf dem Friedrichshainer Gelände beschlagnahmt worden war. Darin habe sich, so die Polizei Niedersachsen, der Ex-Terrorist Garweg eine Zeit lang aufgehalten. Der Container werde jetzt intensiv kriminaltechnisch untersucht. Auch auf dem Gelände sei die Spurensicherung noch im Einsatz, hieß es weiter.
Das Bundesamt für Justiz hat eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr etwas mehr als 270.000 Verfahren gegen Unternehmen eingeleitet, die ihre Bilanzen nicht veröffentlichten. Das sei etwa jedes zehnte offenlegungspflichtige Unternehmen, berichtete das Handelsblatt. Aus der SWR Wirtschaftsredaktion Lutz Heiser.
Dass solche Verstöße nicht ganz banal sind, zeigt etwa der Fall der Signa-Tochter KDW. Über Jahre weigerte sich die Luxuswarenhausgruppe, Geschäftszahlen zu vermelden. Jetzt ist KDW insolvent und die Jahresabschlüsse einsehbar. Ein Blick in die Unterlagen zeigt aber laut Handelsblatt, schon vor Jahren hätten Gläubiger dort die Warnzeichen erkennen können. Dass so viele Firmen sich weigern, ihre Bilanzen zu veröffentlichen, kann für Geschäftspartner, Gläubiger, aber auch Anleger also drastische finanzielle Folgen haben. Und eigentlich sind auch alle Kapitalgesellschaften rechtlich dazu verpflichtet, jährlich ihre Bilanzen offenzulegen und im sogenannten Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Andernfalls drohen ihnen Ordnungsgelder. Anscheinend halten sich aber immer weniger Firmen daran. Immer mehr halten ihre Geschäftszahlen dafür lieber geheim. Die Tendenz der Verstöße gegen die sogenannten Offenbarungspflichten steigt jedenfalls seit Jahren fast zweistellig.
Am Freitag ist Internationaler Frauentag. Das nehmen wir zum Anlass und sprechen die ganze Woche über Gleichberechtigung. Der erste Gesprächsgast war heute Boris von Hesen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, Autor und leitet eine Männerberatungsstelle in Darmstadt. Er hat ein Buch geschrieben, in dem er mal zusammengerechnet hat, wie teuer patriarchale Strukturen und das Verhalten von Männern für die Gesellschaft sind. Männer führen in den Statistiken von Gewalt, Sucht und Extremismus, das koste uns alle, etwa 63 Milliarden Euro im Jahr.
Ich habe mir nur solche Felder angeschaut, in denen ein Schaden für die Gesellschaft entsteht und wo eine große Schieflage der Geschlechter vorliegt. Und dann bin ich hingegangen und habe diese schiefen Statistiken, wie zum Beispiel, dass in deutschen Gefängnissen 94% Männer sitzen, habe dann öffentliche verfügbare Zahlen genommen, amtliche Zahlen, und habe die entsprechend bewertet. Und da komme ich dann auf diese Beträge. Und das ist keine Schätzung. Da habe ich mir nichts ausgedacht, sondern ich habe einfach das, was da war, zusammengezählt, und da kommt dann tatsächlich dieser Betrag von 63 Milliarden raus pro Jahr mindestens, weil es gibt ganz viele Felder, für die einfach keine Daten vorliegen. Obdachlosigkeit wird von Männern dominiert, Wohnungslosigkeit, Steuerhinterziehung ist auch belegt, dass es von Männern dominiert wird, aber es gibt keine verlässlichen Zahlen. Und deswegen habe ich die auch nicht berücksichtigt.
Boris von Hesen war das. Alle Gespräche, auch aus der Serie zum Weltfrauentag, finden Sie natürlich in der ARD-Audiothek unter SWR aktuell im Gespräch.
Fokus Südwest.
Eine Lehrerin der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall muss eine Strafe zahlen, weil sie einen 10 Jahre alten Schüler geohrfeigt haben soll. Das berichtet das Haller Tagblatt und beruft sich auf die Staatsanwaltschaft in Schwäbisch Hall. Ines Hennings.
Demnach hatte die Pädagogin dem Strafbefehl zunächst widersprochen, ihren Einspruch aber dann zurückgezogen. Nach dem Pressebericht war die Ohrfeige nur ein Fall von mehreren an der Schule. So habe die Mitgliederversammlung gegen einen Lehrer wegen mehrerer Übergriffe ein Betretungsverbot verhängt. Laut Haller Tagblatt sprechen Eltern von einem System der Drohung und Erpressung. Beschwerden würden unter den Teppich gekehrt, um Missbrauch in jeglicher Form zu decken. Bereits in der Vergangenheit wurden Fälle von Gewalt und auch sexuellen Übergriffen an der Waldorfschule in Schwäbisch Hall bekannt. So wurde beispielsweise im März 2021 ein Lehrer verurteilt, weil er sich an zwei Mädchen vergangen hatte.
Die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Eder übergibt in Speyer am Mittag einen Förderbescheid von mehr als 1 Million Euro. Die Stadtwerke sollen mit dem Geld bis Ende nächsten Jahres ein digitales Programm namens Digitaler Zwilling entwickeln, das Speyer vor den Folgen extremer Wetterereignisse schützen soll. Birgit Baltes.
Speyer gehört laut Ministerium bereits jetzt zu den wärmsten Städten Deutschlands. Damit besteht auch eine erhöhte Gefahr, dass die Stadtbevölkerung künftig unter extremen Hitzewellen leidet und dass Speyer bei Unwettern überschwemmt wird. Der digitale Zwilling kann nun genau die Orte in Speyer ausmachen, wo Handlungsbedarf besteht. So kann er der Stadt beispielsweise auch bei der Planung neuer Wohnhäuser helfen, klimafreundliche Lösungen zu finden.
Und sonst so?
Das Death Valley in Kalifornien ist einer der trockensten und heißesten Orte der USA. Hier herrschen im Sommer Temperaturen bis zu 50 Grad. Regen gibt's hier selten und wenn, dann verdunsten die meisten Tropfen direkt wie beim Saunaaufguss. Jetzt bringt der Klimawandel aber vieles durcheinander und es hat in Kalifornien in den vergangenen 6 Monaten so viel geregnet wie seit langem nicht mehr. Und das war sogar so viel, dass selbst im Death Valley jetzt der vor Jahrhunderten ausgetrocknete Lake Manly wieder Wasser führt. Teilweise ist der See bis zu 50 Zentimeter tief und breitet sich auf 50 Quadratkilometern aus. Die Touristen strömen zu Tausenden dorthin, um Fotos zu machen und mit Kajaks auf dem See zu fahren. Wissenschaftler untersuchen das extrem salzige Wasser. Und die müssen sich tatsächlich auch beeilen, denn der See wird wohl in den kommenden Wochen schon wieder verdunstet und verschwunden sein.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.